diese Zuversicht, diese Überzeugung, dieses Lied, diese Gedanken betete Mose. Im Nichtwissen, dass nachher Generationen dieses Lied singen würden. Im Nichtwissen, dass dieses Lied von Hunderten, von Tausenden Menschen als Gebet, als eine Form des Gesangs vom Volk Israel benutzt würde. Das Thema des Psalms ist, Gottes ewige Natur steht im Gegensatz zu der Vergänglichkeit des Menschen im Raum. Gottes ewige Natur steht im Gegensatz zu der Vergänglichkeit des Menschen im Raum. Unsere Zeit hier auf Erden ist begrenzt und wir müssen sie weise einsetzen im Blick auf die Ewigkeit, bevor wir extrem alt werden. Wir leben nicht für den jetzigen Moment, sondern im Blick auf unsere ewige Heimat, auf unser ewiges Zuhause. Und dieser Psalm wurde in drei Strophen eingeteilt vom Volk Israel. Und ich möchte zu Beginn mit euch den Psalm lesen aus der Neues Leben Übersetzung und es wird auch an der Wand sein. Und da heißt es, Herr, seit Generationen bist du unser Schutz. Noch bevor die Berge erschaffen wurden, bevor du die Erde und das Weltall schufst, warst du Gott. Du bist ohne Anfang und ohne Ende. Du machst die Menschen wieder zu Staub, indem du sprichst, werde Staub. Denn für dich sind 1000 Jahre wie der gestern vergangene Tag. Wie wenige Stunden nur. Du wischst die Menschen fort wie ein Traum, der am Morgen verschwindet, wie Gras, das in der Früh wächst, am Morgen grün und blüht es, aber am Abend ist verwelkt und trocken. So vergehen wir durch deinen Zorn. Und durch deine Wut werden wir überwältigt, denn du siehst unsere Sünden, auch unsere gemeinsame Vergehen deckst du auf. Unter deinen Zorn verrinnt unser Leben schnell, wie ein Seufzen vergeht es. Unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre und wir meinen extrem alt. Doch selbst noch die besten Jahre sind voller Kummer und Schmerz. Wie schnell ziehen die Jahre vorüber und alles ist vorbei. Wer kann deine gewaltigen Zorn begreifen? Wer fürchtet sich schon vor deiner Wut? Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Herr, wende dich doch wieder uns zu. Warum zögerst du noch? Erbarme dich über die, die dir dienen. Überschütte uns schon am Morgen mit deiner Gnade. Dann werden wir singen und fröhlich sein bis an Ende unserer Tage. Schenke uns so viel Glück, wie du uns zuvor Elend geschickt hast. Gib uns jetzt genauso viele Jahre der Freude. Zeig uns, wie wunderbar du handelst. Und lass unsere Kinder deine Herrlichkeit sehen. Der Herr, unser Gott, schaue freundlich auf uns und lasse unsere Arbeit gelingen. Ja, lass unsere Arbeit gelingen. Ein Gebet Moses. Wie die letzten paar Wochen haben wir gemeinsam uns einige Gebete aus der Bibel angeschaut. Und so möchte ich euch heute auch mitnehmen, in das Gebet von Mose hineinzutauchen. Die ersten zwei Verse waren eine Strophe, die das Volk Israel immer wieder wiederholt hat. Eine Bekräftigung des Vertrauens in den Herrn als der ewige Zufluchtsort für sein Volk. Sie haben es immer wieder wiederholt. und waren sich dessen bewusst, bei Gott haben wir Zuflucht. Sie haben sich immer wieder vor Augen gerufen und von Generation zu Generation weitergegeben. Bei Gott haben wir ein Zuhause. Von Ewigkeit her bist du Gott. Bevor der Schöpfung, das Weltall, die Erde und der Himmel da war, du bist Gott ohne Anfang und ohne Ende. Es beschreibt die Existenz Gottes und seine Größe vor den Menschen. Ich möchte mit euch die nächsten 2-3 Minuten ganz leise und langsam über die Existenz Gottes sprechen. In der Hoffnung, dass ich sich alle mitnehmen kann mit diesen Gedanken. Wenn die Bibel erklärt, dass Gott der Schöpfer des Universums ist, dann beinhaltet das, dass Gott selbst nicht geschaffen wurde. Es gibt eine grundlegende Unterscheidung zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Die Schöpfung trägt den Stempel des Schöpfers und ist ein Zeugnis für seine Herrlichkeit. Aber die Schöpfung soll niemals angebetet werden. Sie ist nicht das allerhöchste Gut. Es ist immer noch der Schöpfer selbst, der hier im Psalm dargestellt wird, als einziger, der würdig ist, der Anbetung. Es ist unmöglich, dass sich etwas selbst erschafft. Das Konzept der Selbstschöpfung ist ein sprachlicher Widerspruch, eine unsinnige Aussage. Ich möchte euch mal bitten, innezuhalten und über die nächsten Sätze nachzudenken. Nichts kann selbst erschaffen sein. Nicht einmal Gott kann sich selbst erschaffen. Damit Gott sich selbst erschaffen könnte, müsste er gewesen sein, bevor er es war. Nicht einmal Gott kann dies tun. Jede Wirkung muss eine Ursache haben. Das ist per Definition richtig. Aber Gott ist keine Wirkung. Er hat keinen Anfang und daher keine vorgehende Ursache. Er ist ewig Gott. Er war schon immer da oder existiert einfach. Er hat in sich selbst die Kraft des Seins. Er benötigt keine Hilfe von äußerlichen Quellen, um weiter existieren zu können. Das ist mit der Idee der Selbstexistenz gemeint. Zugegeben, es ist eine hohe und wunderbare Vorstellung. Wir kennen nichts Vergleichbares auf der Erde. Alles, was wir in unserer Betrachtungsweise wahrnehmen, ist von etwas abhängig und ist geschaffen. Wir können etwas wie die Selbstexistenz nicht fassen. Aber nur weil es per Definition unmöglich ist, dass eine Kreatur Selbstexistenz ist, bedeutet es nicht, dass es für den Schöpfer unmöglich wäre, selbst existent zu sein. Tatsächlich ist dies der wesensmäßige Unterschied zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Das ist es, was ihn zum höchsten Wesen macht und zur Quelle für jedes andere Sein. Die Vorstellung von etwas, das selbst existent ist, ist nicht rational möglich, sondern auch rational notwendig. Noch einmal, Die Vernunft des Menschen verlangt, wenn irgendetwas existiert, es in sich selbst die Kraft haben muss, zu existieren. Andersfalls gäbe es es nicht. Es würde überhaupt nichts existieren, es sei denn, etwas existiert aus sich selbst heraus. Vielleicht ist die älteste und tiefgründigste Frage von aller die, warum gibt es etwas? Eine notwendige Antwort auf zumindest einen Teil dieser Frage ist, weil Gott existiert. Gott existiert ewiglich in sich selbst. Er ist der Ursprung von allem Sein. Er allein besitzt in sich selbst die Kraft des Seins. Und Paulus versucht es der Gemeinde, der Urgemeinde, es klarzumachen, dass wir von der Kraft des Seins Gottes abhängig sind, um selbst existieren zu können, wenn er sagt, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. In Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 28. Das Volk Israel war sich bewusst, dass Gott von Ewigkeit her existierte. Dass er der Schöpfer war von allem. Und dass in ihm und durch ihn, wie Paulus hier sagt, bestehen wir und sind wir. Im Vers 2 bestaunt der Psalmist die ewige Existenz Gottes, die Schöpfung in 1. Mose und betrachtet das gesamte Universum ins Dasein. Gott selbst war, aber ist immer schon da, welches die Selbstexistenz Gottes darstellt. Und der Sänger spricht mit tiefer, freudiger Bewegung von der Erfahrung aller Vorfahren und von seiner eigenen Überzeugung, dass der Herr allein oder aller Herren immer die einzige Hilfe gewesen sei. Er spricht hier in dem Psalm, bevor die Berge erschaffen wurden, bei der Erschaffung der Erde. Aber Gott war vorher und ist der Schöpfer aller Dinge. Mose, der diese Worte im Gebet verfasste, muss wohl 120 Jahre alt gewesen sein. Er hat 40 Jahre das Volk durch die Wüste geleitet und manche Gedanken gehabt und sich manche Gedanken gemacht über die Schöpfung, über Gott, über seine Existenz, über das, wer er ist und warum er da ist und was hat das für einen Sinn. Und da spricht er dieses Gebet. Die zweite Strophe. Eine Klage über das allgemeine Leid und die Schwierigkeit der menschlichen Existenz mit all dem Tun und Mühen auf dieser Erde. Die Verse 3 bis 12 werden persönlich, werden menschlich, werden irgendwo greifbar. Dieser Abschnitt formuliert allgemeines Leid und die Schwierigkeit der menschlichen Existenz. Im Grunde genommen zu Staub werden, heißt es hier. Du machst die Menschen wieder zum Staub, indem du sprichst, werde Staub. Aus Staub sind wir gemacht und zu Staub werden wir. Weiterhin, wie ein Tag, Gott unterliegt nicht der Zeit, sondern er ist ihr Schöpfer. In Vers 4 erinnert Mose uns daran, dass bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind. Man wird leicht entmutigt im Alltag. weil manches uns so lange vorkommt. Gerade wenn wir in Leid drinne stecken, gerade wenn wir in der Krankheit sind, gerade wenn wir in Problemen stecken, dann denken wir oft, Mensch, warum dauert es ewig? Aus der Perspektive Gottes. Was sind schon 1000 Jahre, wie ein Tag? Manchmal fragen wir uns, ob Gott die Zukunft wirklich sehen kann. Aber wir dürfen nicht meinen, dass Gott die gleichen Grenzen hat, wie wir es haben mit unserem Verstand. Gott ist durch die Zeit überhaupt nicht eingeschränkt. Weil er ewig ist, können wir uns auf ihn verlassen. Und der Sänger beschreibt hier einfach in den Versen 3 bis 5 im Gegensatz zu der ewigen Herrlichkeit Gottes die kurze Erdenzeit des Menschen und der Völker. Sieht hinter dem Sterben und Vergehen überall die Hand Gottes. Die Bilder sind hier sehr lebensnah, orientalisch, anschaulich. Da heißt es, der dahinströmende Fluss, der entfliehende Schlaf und das welkende Gras, der die ganze Weltgeschichte schrumpfen gegenüber der Unendlichkeit Gottes zusammen. Gottes Epoche, den Welten oder der Weltentwicklung sind vor Gott nur wie ein kurzer Tag. Ja, wie ein Drittel der Nacht. Nun aber stellt und beantwortet Mose die Frage, warum das alles so ist. Die Kürze des menschlichen Lebens wird mit einem Traum verglichen. Wie schnell kann ein Traum sein? Wie kurz kann ein Traum sein? Was ist das menschliche Leben schon? Vergänglich wie Gras. Heute Morgen wächst es und am Abend welk und trocken. Mose sagt, was ist das menschliche Leben schon? Was sind die 70, 80 Jahre, wenn es hochkommt? Es ist vorbei wie nichts. Wenn bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag ist, was ist ein Leben eines Menschen? Sekunden. Die Kürze des menschlichen Lebens wird wie ein Traum verglichen. Gott kennt unser Leben. Gott kennt die geheimen Vergehen, als wären sie vor ihm ausgebreitet. Wir müssen unsere Sünden nicht vor ihm verstecken, denn wir dürfen offen und ehrlich mit ihm reden. Doch obwohl er auch unsere finsteren Seiten kennt, liebt er uns und möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte uns unsere Schuld vergeben. Und das oder dies soll uns dazu ermutigen, zu ihm zu kommen und nicht dazu führen, dass wir Angst bekommen und versuchen wegzulaufen. Dieser Psalm spricht von einer innigen Beziehung, von einem Bewusstsein über Gottes Größe, aber auch Bewusstsein, wer der Mensch ist und dem Wissen, zu Gott darf ich kommen. Und das dürfen wir auch wissen. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott gibt uns Hoffnung. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, und alle, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. In Römer Kapitel 10 die Verse 9 bis 10, da heißt es, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Wir wissen aus Johannes, aus 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von all unserer Schuld. Mose war sich seiner Zuflucht, seiner persönlichen Beziehung zu Gott bewusst, und er schöpfte aus ihr Hoffnung. Auch wenn das Leben kurz war. Und er schreibt in Vers 12, die Erkenntnis, dass unser Leben kurz ist, hilft uns, die ewige Zeit, die uns zur Verfügung steht, weise einzusetzen. Unsere Tage zu zählen, indem wir uns fragen, was soll ich oder was soll in meinem Leben geschehen, bevor ich sterbe. Welchen kleinen Schritt kann ich heute in dieser Richtung gehen? Hier heißt es im Psalm, lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Ob jung oder alt, damit wir weise werden. Der Sänger urteilt im Gebet sehr nüchtern über das Leben, über all die Arbeit, über all die Mühe, über all das, was er erfährt. Und er bittet Gott, schenk uns genauso viele Tage der Freude und des Fröhlichseins, wie wir im Leid erleben. Mose sieht nun die Menschen, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, in Ehre, in Glück und in Geld. Und sie kommen belastet mit Sünde und unbefriedigt zurück. Nur eine Sorge und Bitte hat er darum. Wir Menschen möchten nicht so oberflächlich weiter in den Tag leben, ohne auf Gott zu schauen, ohne das Bewusstsein zu haben, dass Gott unser Leben ernst nimmt. Und Gott selbst muss uns die Weisheit geben, dass wir das Ende unseres Lebens ja vor Augen halten. Und dann in der letzten Strophe reiht Mose noch einige Bitten auf. Und im Mittelpunkt dieser Bitten heißt es, schenk uns schon am Morgen deine reine Gnade. Dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Moses erbittet bei Gott neue Gnade. In echter Bescheidenheit, dass sich doch die Zeiten der Not und der Freude in etwas, ja, in Ausgleich verwandeln. Zwischen den Zeilen steht die Bitte auch um Vergebung, dass Gott uns vergeben möchte, weil unsere Tage gezählt sind. Möchten wir, dass unsere Arbeit Bedeutung hat? Dass wir sowohl effektiv als auch produktiv sind? Wir möchten oft, dass Gottes Plan offenbart wird. Dass unsere Arbeit dort ihren Platz hat. Wenn wir mit diesem Leben und seiner ganzen Unvollkommenheit unzufrieden sind, müssen wir bedenken, dass unser Verlangen danach, dass sich unsere Mühe lohnt, von Gott kommt. Doch kann dieses Verlangen erst in der Ewigkeit gestillt sein. Im Prediger Kapitel 3, Vers 11, da lesen wir, Gott hat alle auf der Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirken Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, in das Herz der Menschen. Und das bedeutet, dass wir mit irdischen Vergnügen und Errungenschaft uns nicht zufriedenstellen können, weil in uns eine Sehnsucht drinne steckt nach mehr, nach ewigem Leben, nach vollkommener Zufriedenheit. Wenn wir nach seinem Bild erschaffen wurden, haben wir erstens geistlichen Durst nach Gott, zweitens ewigen Wert und drittens kann uns nichts als allein der ewige Gott wirklich befriedigen. Oder wir werden nur Ruhe finden, bis wir die Ruhe in ihm, den Schöpfer, suchen und bei ihm finden. Was ist da das Leben eines Menschen? Wie kurz ist es? Vor Jahren schaute ich und sagte, ich habe noch ewig Zeit. Mittlerweile bin ich über dem Berg, wie manche sagen, und ich frage mich, ups. Denn allein in der Straße sind schon einige gestorben, die noch keine 80 wurden. Wie kurz ist mein Leben? Und da heißt es in Vers 12, lehre uns unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Worauf kommt es an? Was bleibt? Was bleibt, wenn wir Menschen davongehen? Was bleibt von uns? So möchte ich jung und alt uns auffordern, einfach darüber nachzudenken. Und zu bitten mit Mose, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen. Mache uns weise, damit wir die Zeit, die du uns geschenkt hast, Herr, auch gut nutzen, sinnvoll nutzen. Damit es einen Unterschied macht. Wir sind nicht in der Lage, als Menschen in die Zukunft zu blicken oder alles zu verstehen. Darum müssen wir ihm jetzt vertrauen und seine Arbeit auf Erde tun. Gott möge uns er selbst die Kraft geben, dass wir ihn lieben können und ihm dienen können. Und jetzt möchte ich nicht, dass wir diesen Psalm als Gebet singen, weil es wahrscheinlich für die meisten fremd ist, weil wir den Text nicht kennen. Aber ich möchte mit euch gemeinsam das Vaterunser beten und bitte euch aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.